23% mehr depressive Episoden. Und die wurden 2021 gegenüber 2019 im höheren Aufkommen diagnostiziert.
Sonst haben wir damit so ein Problem in unserer Gesellschaft, dass man auch einfach mal Verständnis für den anderen Menschen hat und ein bisschen Rücksicht nimmt und sich selbst vielleicht ein bisschen zurücknimmt und ein bisschen Geduld hat und so. Schwierig sonst, aber da ging es dann auf einmal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain und ich begrüße euch heute mit den Worten Makadios, Makatau, Makakalikasan at Makabansa, was natürlich bedeutet für Gott, die Menschen, die Natur und das Land. Und das ist nämlich der Wahlspruch der Philippinen, wo wir heute oder diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast sind. Und direkt mit mir verbunden von den Philippinen, wo er unseren Preis entgegengenommen hat, begrüße ich natürlich auch den Noah.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts hier auf Spotify.
Spotify.
Und ja, ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche reingestartet.
Ja, das hoffe ich natürlich auch und ihr wisst ja bereits, dass wir hier der transparente Podcast sind, deswegen zur Transparenz ganz am Anfang. Wir haben auch diese Woche wieder eine besondere Situation, denn dass wir diese Folge aufnehmen, geschieht nur ein Tag, nachdem wir die Folge von letzter Woche aufgenommen haben.
Ja, es krass, ist, oder?
Also aufnahmetechnisch haben wir es hier fast mit einem Double Feature zu tun, könnte man sagen. Das einfach nur mal so ohne Kontext als Information, weil ich nicht weiß, worüber ich sonst am Anfang reden soll. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal Noah die Frage, worüber sprechen wir denn heute?
Ja, wir sprechen heute über das Thema die Auswirkungen auf die psychische Verfassung durch die Corona-Pandemie, beziehungsweise schauen wir uns die Auswirkungen auch der Maßnahmen auf die psychische Verfassung und psychische Gesundheit an.
Jo, und damit ihr Brainies da einen, sag ich mal, etwas detaillierteren Einblick in dieses Thema bekommen könnt, haben wir uns für euch natürlich, also das ist quasi eine Serviceleistung, wir sind ja ein serviceorientierter Podcast, könnte man sagen, und für euch haben wir einige Studien zu diesem Thema durchgelesen und mal so ein bisschen die Informationen daraus gesammelt und zusammengefasst und um dem ganzen Thema, was ja durchaus ein wichtiges Thema ist, wo wir auch während der Pandemie immer mal schon drüber gesprochen haben, wie wird's denn wohl sein und so weiter und so fort. Und um den Ganzen eine gute Struktur zu geben, erwartet euch jetzt im ersten Teil erstmal so ein kleiner Rückblick darüber, welche Maßnahmen eigentlich eingesetzt wurden insgesamt, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen. Und genau. Im zweiten und im dritten Teil, was passiert da?
Ja, da beschäftigen wir uns dann ausführlicher mit den Auswirkungen und Folgen dieser Eindämmungsmaßnahmen und der Corona-Pandemie themselves auf unsere psychische Verfassung und Gesundheit. Und dabei schauen wir uns im zweiten Teil das Monitoring der WHO an zur psychischen Gesundheit der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland, beziehungsweise gar nicht von der WHO, sorry, vom RKI. Das ist ja das Robert-Koch-Institut, was ja auch die ganzen Statistiken gemacht hat während der Corona-Pandemie. Und die haben sich natürlich auch nochmal die psychische Verfassung angeschaut in Deutschland auf die Allgemeinbevölkerung bezogen. Und im dritten Teil gehen wir dann spezieller auf die Kinder und Jugendlichen ein und schauen uns da so ein bisschen die Ergebnisse der COVID-Studie und der COPSI-Studie an.
Ist ja auch, also eigentlich fast der wichtigste Ausschnitt aus diesem Thema, weil Kinder und Jugendliche sind nun mal unsere Zukunft und wir haben ja auch während der Pandemie schon darüber gesprochen, wie wird das wohl sein, auch mit so mit dem Thema Bildungsrückstand und solche Sachen, weil die Schule nicht so richtig stattgefunden hat. Mal ganz abgesehen davon natürlich, dass Kinder und Jugendliche in allem, was sie erleben und tun, natürlich auch viel beeinflussbarer sind als Erwachsene und daher natürlich auch die Erlebnisse in der Corona-Pandemie noch viel stärker Einfluss auf die Weiterentwicklung von Kindern und Jugendlichen haben.
Definitiv, genau so ist es, Tobi. Vielleicht ein kleiner Spoiler vorab für euch Brainies. es hat auf jeden Fall im Hirn von den Kindern und Jugendlichen gekracht. Ich glaube, das ist nicht so verwunderlich.
Was auch immer das dann im Detail bedeutet.
Das schauen wir ja hoffentlich erfahren heute. Im dritten Teil an, genau. Aber Tobi, willst du erstmal mit den Eindämmungsmaßnahmen anfangen?
Das kann ich wohl mal machen. Also grundsätzlich könnt ihr euch selbst natürlich an die ein oder andere Maßnahme aus den, jetzt, ja, man muss einfach schon sagen, aus den letzten paar Jahren erinnern. Da muss ich ja auch nochmal hinzufügen, wenn ich jetzt mir nochmal unsere allererste Folge angucke, in der wir überhaupt über Corona gesprochen haben. Da saßen und gesagt haben, ja, komm, das wird jetzt auch von der Presse so ein bisschen übertrieben dargestellt und wird alles halb so schlimm und
war krass.
Bisschen verschätzt, aber
okay. War vielleicht eine Fehleinschätzung.
Also, aber letzten Endes in den letzten Jahren haben wir ja viele verschiedene Maßnahmen erlebt und so. Da kann man ja auch mal so ein bisschen durcheinander kommen, wann was geschehen ist. Also, wenn ihr euch erinnert, natürlich hat es eine Maskenpflicht beim Einkaufen gegeben. Hände desinfizieren war auf einmal ein großes Thema überall dort, wo man es nur tun kann. Und wir haben alle gelernt, dass es die AHA-Regel auch noch gibt.
Genau.
Zum Beispiel, mal ganz abgesehen davon, fällt mir an dieser Stelle auch ein, dass von uns vor 3-4 Jahren wahrscheinlich auch keiner gewusst hätte, wo jetzt was jetzt eine FFP2-Maske ist und
auf so. Auf gar keinen Fall. Also Mund-Nasen-Schutz, ja, aber eine FFP2-Maske.
Ja, oder wo da der Unterschied ist zwischen FFP2 und FFP3 oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Auf gar keinen Fall.
Ich hätte es nicht gewusst. Also, es war insgesamt natürlich vieles dabei, was uns auch messbar, das muss man ja bei aller Kritik auch sagen, im Kampf gegen die Pandemie geholfen hat. Und damit ihr so einen kleinen Überblick bekommt, was so gezielt eingesetzt wurde, habe ich mich mal hinter den guten Computermonitor geklemmt und habe mir mal ein Review der Bundesregierung rausgekramt. Und da fängt es schon an bei unserer Bundesregierung. Das Review hat nämlich den schönen Titel Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie und zur Bewältigung ihrer Folgen. Länger hätte man es wahrscheinlich auch nicht formulieren können.
Auf gar keinen Fall. Es muss ja präzise bleiben.
Ja, also gucken wir uns doch mal erstmal an, was das Review sagt, was denn überhaupt grundsätzlich das Ziel aller Maßnahmen oder ja all dem, was dem zugrunde lag, was das zum Ziel hatte. Und da werden drei Punkte vor allen Dingen aufgezählt. Zum einen ging es natürlich darum, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Das war Ziel Nummer eins. Ja. Ziel Nummer zwei war, Folgen für Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte und Unternehmen abzufedern. Und Ziel Nummer drei, die Pandemie gemeinsam mit den europäischen und internationalen Partnern zu bewältigen.
Ja, das ist ja erstmal good to know, ne? Ich würde einfach mal sagen, wir machen's mal konkret, sagt ja der Markus Lanz nicht immer so. Springen wir doch mal ganz konkret in das erste Ziel hinein.
Ja, also oberstes Ziel bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie war es, die Ausbreitung der Infektion zu verlangsamen. Oder der Hintergrund, warum das so ein wichtiges Ziel war, war, weil so das Gesundheitssystem leistungsfähig bleibt und diejenigen, die dann medizinische Hilfe benötigen, was ja auch nicht ganz wenige waren, eben bestmöglich versorgen zu können.
Ja, da wurde auch von jedem Einzelnen gefordert, Abstand zu halten und ja auch die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Ich erinnere mich da ganz speziell noch an die Aufrufe in Social Media von den Pflegenden mit "Please stay home" und "wir stayen quasi auf der Arbeit für euch" in voller Montur mit den riesigen Plakaten vor Instagram abgefilmt. Da war ja einiges los.
Ja, einiges war auch auf den Balkonen los, denn es wurde dann ja eine Zeit lang auch immer geklatscht zu der Zeit noch, auch wenn das dann relativ schnell wieder vorbei war, was ich auch gut finde, weil von dem Klatschen kann sich auch keiner was zu essen kaufen.
Nicht
und Leute standen auf Balkonen und haben für Leute geklatscht, die sich keine Balkone leisten können.
Herrlich.
So, also wir schweifen ab, machen wir weiter. Neben dem, was wir eben gesagt haben, gab es natürlich auch noch Schließung von Kitas, Schließung von Schulen, Absage von Veranstaltungen, auch Beschränkung für den Aufenthalt im Freien gab es ja unterschiedlicher Art, muss man auch dazu sagen. Von einfachem Abstand halten bis ich darf das Bundesland nicht verlassen, bis, keine Ahnung, so
15 Kilometer Radius. So,
genau, diese ganzen Geschichten. Also da gab es natürlich verschiedene Maßnahmen, die da gegeben wurden oder erlassen wurden. Die Gastronomie wurde geschlossen. Ich weiß noch, dass dich das damals natürlich auch so ein bisschen betroffen hat, weil du zu der Zeit ja auch noch gearbeitet hast. Mhm. Es wurden aber auch Geschäfte und andere Dienstleistungsbetriebe geschlossen. Eigentlich alle, bei denen körperliche Nähe unabdingbar gewesen ist, was man dann an den Frisuren von uns Menschen teilweise auch gesehen hat.
Ja, das ist das eine natürlich, wo ich mich jetzt persönlich dran erinnere. Das andere war natürlich auch damals in der Gastro, wo dann gesagt wurde, scheiße, ich glaube, wir machen dicht. Fand ich beispielsweise nicht so witzig, weil einfach nicht klar war, okay, wie geht's jetzt weiter, ne? Woher kriegt man denn seine Kohle? Weil ohne Moos ist halt auch nichts los, ne?
Ja, ich weiß, dass du das an der einen oder anderen Stelle hast du das irgendwie auch erzählt, dass du irgendwie nicht so weißt oder auch die Leute in deinem Laden dann nicht so richtig wissen, wie es weitergehen soll oder so. Aber man muss natürlich auch sagen, das Ganze hatte ja auch einen guten Zweck. Weißt du noch welchen?
Ja, klar. Also das oberste Gebot war ja flatten the curve. Das ist das große Motto, was ja auch immer in den auf den Medienkanälen gespielt wurde. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass wir dann alle in der U-Bahn saßen und dann auf dem Fahrgast-TV dann schön flatten the curve kam und ne, bitte AHA-Regel einhalten und so weiter und so fort. Ja, war ja auch wichtig und richtig damals, war ja auch der Schutz der alten Menschen, dieser vulnerablen Gruppen im Vordergrund stand, ne?
Also ich unbedingt
an die Altersheime, die da geschlossen wurden.
Ja, ja. Also wir wissen ja, dass vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen ein höheres Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken. Und das muss man gefühlt heute Leuten auch immer noch erklären. Es geht nicht darum, überhaupt an Covid-19 zu erkranken.
Ja.
So, sondern es ging um den schweren Verlauf der Krankheit. Und außerdem ist natürlich die Gefahr in Pflegeheimen, also die Gefahr einer Ansteckung in Pflegeheimen besonders hoch, weswegen sich ja Bund und Länder unter anderem darauf geeinigt haben, Besuchsregelungen in Pflegeheimen einzuschränken oder Besuchsmöglichkeiten einzuschränken.
Das war schon grausam, ne? Also ich erinnere beispielsweise da an Medieninhalte, die zu der Zeit sehr viel bei Markus Lanz gespielt wurden. Ne? Man hat schön mit Emotionen gearbeitet im TV. Hier die Oma, die dann stirbt und man darf sie nicht begleiten, aber es war logisch und gut so, weil dadurch wurde auch das Infektionsrisiko bei diesen Pflegebedürftigen und beim Pflegepersonal so gering wie möglich gehalten, wie es nur eben ging zu der Zeit. Und ja, damit die Infektionen dann noch geringer wurden, hat man dann ja irgendwann zusätzlich Tests möglich gemacht.
Jo, das stimmt. Damit wollte man letzten Endes, oder damit wurde auch das Risiko unerkannter Ausbrüche minimiert. Aber das war ja längst noch nicht alles. Wir haben ja noch ganz viele andere tolle Sachen kennengelernt. Die Corona-Warn-App, die Luca-App, Einschränkungen im Personennahverkehr, Reiseverbote, Quarantänen von 2 Wochen, Ausbau der Intensivversorgung, teilweise ja auch die Bundeswehr im Einsatz, um die Behörden zu unterstützen. Und dann gab es ja auch täglich, glaube ich, immer irgendwo so ein Corona-Update. Auf den Bundespressekonferenzen war das natürlich jedes Mal ein Thema.
Ja, Drosten dabei und dann Jens Spahn und der
Drosten
der
Lothar. Hat einen Podcast gemacht dann auch noch zu dem Thema.
Den eigentlich noch?
Nee, der hat mittlerweile aufgehört mit dem Podcast. Okay. Genau, Drosten hat einen Podcast gemacht zu dem Thema. Dann gab es noch eine andere App, die Darf ich das App zum Beispiel, je nachdem, wo man sich aufgehalten
hat. Gar nicht.
Ja, das war ganz praktisch, weil ja nachher auch zwischen den Ländern die Regelung so unterschiedlich war. Wenn du die Darf ich das App aufgemacht hast, dann hat er natürlich deinen Standort ermittelt und hat immer die dort am Standort gültigen Corona-Regeln dir gezeigt. Krass.
Ach krass, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, ich musste da immer vorher schön im Internet rumscrollen. Am besten, wenn ich in der Heimat war, bevor ich dann nach Hamburg wieder zurückgefahren bin, bei NDR und andersherum dann, bei Paderborn ist ja Neue Westfälische ganz groß oder der WDR, die haben dann mir die Auskunft gegeben. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst. Aber so an so Geschichten wie die Corona-Warn-App und Luca-App, da erinnere ich mich natürlich noch dran. Also Weihnachtsmarkt 2021 ging ja nur mit Luca-App-Einlass, damit man das schön registrieren konnte. Ne? Und dann haben die Bullen irgendwie auch noch die Luca-App-Daten genutzt, widerrechtlicherweise. Ja, das waren wilde Zeiten damals. Aber
ja, die ersten Pandemie-Monate waren wild.
Die waren wirklich wild. Aber komm, machen wir mal weiter im Text. Was wurde denn gemacht, um das zweite Ziel zu erfüllen? Also um die Folgen für BürgerInnen, Beschäftigte sowie Unternehmen abzufedern?
Naja, du kannst dich ja sicherlich noch dran erinnern, dass so einige, wie nenne ich das jetzt mal neutral, finanzielle Engpässe entstanden sind. Vor allen Dingen natürlich in der Kunst- und Kulturbranche. Da war es ganz heftig, weil die Künstler schlicht und ergreifend nicht mehr auftreten konnten. Für die ganz großen Künstler war es jetzt sicherlich nicht so schlimm, weil die vielleicht vorher schon ausgesorgt hatten, aber so für kleine und mittelständische Künstler sozusagen, war das heftig und überhaupt auch eigentlich fast alle Solo-Selbstständigen in anderen Berufszweigen, die hat es natürlich besonders hart getroffen. Und für diese Person wurde zum Beispiel der Zugang zur Grundsicherung deutlich vereinfacht oder Mietzahlungen für 6 Monate ohne Prüfung der Angemessenheit wurden eben halt übernommen oder auch Zahlungen für Strom und Gas, aber auch für Telefonverträge konnten auf Grundlage von Verbraucherdarlehensverträgen, so hieß das, konnte das Ganze aufgeschoben werden.
Ja, für Familien wurde in der Zeit ja auch einiges getan. Ich erinnere mich noch gut dran. Ich denke da zum Beispiel an die ganzen Familien, die ihren Lebensunterhalt weiter bestreiten mussten, obwohl die Kinder zu Hause bleiben mussten. Auf einmal war die Schule zu und die Kinder halt auch. So Homeschooling und geschlossene Kitas waren ja damals die Tagesordnung.
Total. Und das war natürlich also durch diese ganzen Schließungen war das für viele Familien natürlich schwer, Familie und Beruf miteinander zu vereinen. Was natürlich an der einen oder anderen Stelle auch für lustige Situationen gesorgt hat, wenn dann irgendwelche Kinder während der Videokonferenz auf einmal irgendwie reingeplatzt sind oder so. Interessanterweise fand ich aber auch, dass man auf einmal für alle möglichen Störungen oder Missgeschicke auch ein unglaublich großes Verständnis allen anderen gegenüber gebracht hat. Das fällt mir jetzt gerade so spontan noch ein, wo ich immer denke, sonst haben wir damit so ein Problem in unserer Gesellschaft, dass man auch einfach mal Verständnis für den anderen Menschen hat und ein bisschen Rücksicht nimmt und sich selbst vielleicht ein bisschen zurücknimmt und ein bisschen Geduld hat und so. Schwierig sonst, aber da ging es dann auf einmal. Abgesehen davon wurden auch Verdienstausfälle für bis zu 6 Wochen, jetzt muss ich es ablesen, mit einer Entschädigung in Höhe von 67% des Verdienstausfalls ausgeglichen. Aber auch die Regelungen zum Elterngeld zum Beispiel, die wurden vorübergehend angepasst und auch für die Studenten war da ein bisschen was drin. Wobei ich dazu sagen muss, mein Wissensstand ist, dass die Studis ja bis heute noch nicht alles das bekommen haben, was ihnen eigentlich zusteht.
Also das ist das eine, ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, dass BAföG-Empfänger ihre Ausbildungsförderung weitererhalten haben, obwohl Schule und Unis zu waren. Da muss man ja auch, also ich finde, da muss man auch nicht unbedingt klatschen für den Staat, weil das ist ja wohl das Mindeste, ne? Die schließen die Schulen und die Unis und wir können dann die Leistungsnachweise nicht mehr erbringen.
Ja,
und
aber
dann streicht man uns das BAföG. Ja, genau, ist klar.
Aber hätte es dich gewundert, wenn der Staat
gesagt hätte? Nein, es hätte mich nicht gewundert, weil das ja total, also es ist ja total Panne gewesen. Es ist ja auch total Panne, dass wir immer so nach diesen gesetzlichen Normen uns verhalten in Ausnahmesituationen. Das ist völligst Banane. Ja. Aber es waren auch gute Sachen dabei, muss man sagen. Ne? Solche Sachen wie erhöhte Kosten durch Heizung, Strom, Wasser, Internet, die blieben ja auf der Strecke. Ein bisschen wurden die ja dann kompensiert, aber auch nicht zu 100%. Ne? Und das ist auch das, was du vorhin meintest. Da erwarten Studis teilweise heute noch auf ihre Rückzahlung, die man dann beim BAföG-Amt einreichen konnte. Die sind einfach vollkommen überlastet. Ne? Warum? Weil das reine Bürokratie und Zettelwirtschaft ist. So, aber ich höre jetzt mal auf zu meckern. Ich schieb das jetzt mal beiseite. Ne, ich krieg ja schon lange kein BAföG mehr. Ist auch gut so. Was gab's denn für die Unternehmer noch so Gutes?
Ja, da das da muss ich ein Wort jetzt zitieren. Da werden natürlich die Bazookas aufgefahren, sage ich mal, nicht? Genau. Wumms ist hier das Stichwort oder Doppelwumms und Bazookas und keine Ahnung was. Ja, super. Das Kurzarbeitergeld wurde natürlich eingeführt und ich meine, wo wir gerade kritisiert haben, kann ich da an dieser Stelle auch gleich sagen, trotz Kurzarbeitergeld gab es natürlich das ein oder andere Unternehmen, was Rekorddividenden ausgeschüttet hat, BMW. Aber wir wollen jetzt nicht sagen, um wen es hier geht. Um die Zahlungssicherheit von Unternehmen also zu stärken, wurden die Regelungen zur Zahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen geändert. Mhm. Steuervorauszahlungen konnten gesenkt werden, Steuern konnten zinslos gestundet werden, Vollstreckungsmaßnahmen wurden ausgesetzt, Kredite von der KfW-Bank wurden vereinfacht, Großbürgschaftsprogramme wurden ins Leben gerufen und natürlich gab es auch Soforthilfen für Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständige, die bis zu 50 Milliarden Euro vom Bund unterstützt wurden. In unserer heutigen Währung wissen wir ja, dass 50 Milliarden Euro ein halber Wumms ist. Ein Wumms sind ja die 100 Milliarden für die Bundeswehr. Dann kamen nochmal 200 Milliarden für irgendwas obendrauf. Das war der Doppelwumms. Nach der Logik muss also die 50 Milliarden ein halber Wumms sein.
Ja gut, aber nochmal ganz kurz zu den Solo-Selbstständigen. Das war ja auch ein Witz. Also die haben ja ewig und 3 Tage auf ihre Kohle gewartet. Aber komm, sei es drum. Gehen wir einfach zum nächsten und zum letzten Ziel über. Mhm. Was konnte so international in der Zusammenarbeit getan werden, um die Pandemie ganzheitlich bewältigen zu können?
Ja, also da ging es natürlich auch mal wieder um Geld. Es wurden Finanzhilfen beschlossen im Umfang, bevor ich die Zahl sage, sage ich das in unserer neuen Währung, es gab ein Fünffach-Wumms. Das muss man sagen. Also 500 Milliarden Euro Finanzhilfen wurden beschlossen, mit denen dann Mitgliedstaaten unterstützt wurden, die wirtschaftlich besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen wurden. Die EU und die NATO im Übrigen auch haben sich auf zahlreiche gemeinsame Schritte auch geeinigt bei der Bekämpfung der Pandemie. Und last but not least hat Deutschland seit dem Ausbruch der Covid-Pandemie schwerkranke Patientinnen und Patienten aus anderen EU-Staaten zur Behandlung
aufgenommen. Ja, ich erinnere mich da noch an Bergamo beispielsweise. Die sind ja aus allen Nähten geplatzt, was Särge und Tote anging und schwerkranke Patientinnen. Die wurden ja auch teilweise nach Österreich und Bayern und bis nach Mitteldeutschland verlegt. Also das war ja schon heftig. Aber wie ihr seht, wurde einiges getan. Ein bunter Blumenstrauß voll Maßnahmen, die natürlich jede Menge Auswirkungen auch und Folgen auf unsere psychische Gesundheit hatten.
Logisch, das bleibt natürlich auch nicht aus, wenn sozusagen auf der ganzen Welt einmal kurz so die Stopptaste gedrückt wird.
Einmal kurz Shutdown, tschüss. Mhm. So, aber bevor ihr jetzt gedanklich in den Shutdown geht, ballern wir euch einmal mit unserer Musik zu, damit wir uns frisch im zweiten Teil mit voller Aufmerksamkeit auf die menschliche Psyche konzentrieren können. Wir sind wieder zurück mit der Late Machado Playlist. Das ist unsere Playlist.
Musik.
Von uns für euch, die ihr natürlich auf Spotify findet. Wenn ihr die Suchfunktion direkt benutzt, gebt gerne Late Machado mit Ä am Anfang ein. Dann findet ihr direkt zu unserer Playlist. Alternativ, und das ist auch der viel bessere Lösungsvorschlag, könnt ihr uns auch auf Instagram folgen. Dort gerne auf den Folgen-Button klicken. Und wir sind hier nicht bei YouTube. Bessere schade, nicht die Glocke aktivieren. Wenn es die geben würde, wäre natürlich noch nicer. Aber ihr findet im Highlights-Ordner, wichtige Links und Playlist oben links den Weg zur Playlist.
Aber abgesehen davon können unsere Brainies gerne die Glocke aktivieren. Immer aktiviert eure Glocke, Leute. Das kann nicht schaden.
Erstmal die Glocke läuten lassen.
Ja, wenn ich mal schön mal meine Glocke aktivieren, du.
Ja, aber gut, ich aktiviere jetzt mal deine Glocke, deine musikalische Glocke, dann kannst du ein bisschen rumglocken. Was setzt du denn auf die Late Machado Playlist, Tobi?
Ja, passend so ein kleines bisschen zum Thema, nicht konkret Covid, aber Pandemiesituation und es hat sich alles verändert, Sachen sind schwieriger geworden und psychische Erkrankungen und so, passend sowohl der Bandname als auch der Liedtitel irgendwie schon ganz gut dazu, nämlich von der Band Paradise Lost, das Lied Soul Courageous.
Ja, passt wirklich ganz gut. Ich setze heute von Circa Waves den Song Do You Wanna Talk auf unsere Late Night Shadow Playlist. Wie gesagt, gerne vorbeischauen. Und damit sind wir wieder zurück im zweiten Teil und beschäftigen uns ja jetzt, wie wir vorhin schon angekündigt haben, mit den Folgen und Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit durch die Covid-19-Pandemie, aber auch durch die Maßnahmen, die Schutzmaßnahmen, die eingesetzt wurden.
Ja, wir fragen uns also quasi, geht's uns noch gut? Oder haben wir nicht mehr alle Tassen im Schrank?
Ja, wir haben, glaube ich, nicht mehr alle Tassen im Schrank. So vermutet man zumindest. Die Antwort ist aber auch ein bisschen komplizierter. Man kennt das ja. So ganz eindeutig ist das nicht. Es ist halt vielschichtig. So zeigt zumindest das ein Rapid Review des RKIs aus dem November 2021. Das individuelle Erleben von Unsicherheiten und Ängsten gegenüber diesem Infektionsgeschehen, der Wegfall von Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit, also soziale Aktivitäten, Freizeitaktivitäten, Zugang aber auch zu Versorgungsangeboten, Belastungen durch Infektionsschutzmaßnahmen, der Verlust von Angehörigen sowie auch unmittelbare körperliche, neurologische und psychische Symptome einer Covid-19-Infektion können negative Folgen für die psychische Gesundheit haben und auch längerfristige Konsequenzen, die wir in diesem Review uns nicht näher anschauen können, weil es einfach noch keine Längsschnittstudien gibt, werden vermutlich kommen. Das ist es zumindest abschätzbar.
Ja, und wenn ich da an der Stelle noch ergänzen darf, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen Risikofaktoren, die bereits vor der Pandemie auch bestanden, wie zum Beispiel häusliche Gewalt oder Einsamkeit, die natürlich durch die Kontaktbeschränkungen und Schließungen von allem Möglichen nochmal verstärkt wurden. Und genauso wie häusliche Gewalt, da gibt es auch schon erste Anzeichen, dass das zugenommen hat. Und auch diese Sachen dürfen wir natürlich nicht aus den Augen verlieren.
Guter Punkt. Die Kriminalstatistik beispielsweise, die ja jedes Jahr rausgebracht wird, hat das auch gezeigt. Es gab ja vermehrt Anzeigen wegen häuslicher Gewalt, unter anderem das mal als kleine Randnotiz. Wichtig und richtig ist das vor allen Dingen aber auch, weil erwartbar war, dass mit längerer Dauer beziehungsweise auch mit längerer Pandemiezeit einfach eine Chronifizierung von diesen Belastungen entsteht und dadurch natürlich in der Folge eine erfolgreiche Bewältigung immer schwieriger wird. Und da stehen wir jetzt gerade und fragen uns natürlich, was können wir machen? Aber jetzt tauche ich ja schon wieder in so ein schwarzes Meer eigentlich an negativen News ein. Fangen wir doch vielleicht erstmal mit etwas Positiverem an, würde ich vorschlagen.
Dann mal los, womit startest du?
Wir starten mit dem sogenannten Indikatoren positiver psychischer Gesundheit, die das Review wiedergibt. Hierzu ein kleiner Hinweis für euch, Brainies. Wir schauen uns in den folgenden Aufzeichnungen die Zunahmen von gemessenen Merkmalen an. Das heißt, dass hier eine kleine Verzerrung auch stattfindet, da wir ein wenig Cherry-Picking betreiben. Wir gucken uns natürlich bestimmte Merkmale nur an und nicht die komplette Studie, weil das würde den Rahmen dieses Podcasts einfach sprengen. Ja, für die ersten Pandemiemonate wurden auf Basis von Studien mit zufällig gezogener Stichprobe bis Juli 2020 gegenüber den Vorjahren, also vor 2020, eine stabile Lebenszufriedenheit sowie ein stabiles Wohlbefinden in der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland berichtet.
Das klingt doch jetzt erstmal ganz gut.
Ja, soweit so schön. Aber eine spätere Erhebung zeigte dann für Januar und Februar 2021 eine reduzierte Lebenszufriedenheit sowie auch ein leicht verringertes Wohlbefinden. Interessant ist hier auch, wenn man das auf Berufsgruppen beziehungsweise aufs Einkommen aufsplittet, kommen da ganz vielfältige Ergebnisse raus. Denn die Lebenszufriedenheit nahm bei Personen mit niedrigem Einkommen oder niedriger Bildung zu, jedoch bei Selbstständigen sowie Personen mit hoher Bildung beziehungsweise hohem Einkommen und insbesondere auch bei Frauen im weiteren Pandemieverlauf immer weiter ab. Das lässt sich aber auch ganz gut erklären, würde ich mal sagen, ne, Solo-Selbstständige, wir haben vorhin über die Maßnahmen gesprochen, die mussten ja auch unterstützt werden, wenn man ewig und 3 Jahre auf seine Rückzahlung wartet, die kleinst- und mittelständischen Unternehmen den Bach runtergehen, ist eine psychische Belastung beziehungsweise eine Abnahme der Lebenszufriedenheit erwartbar. Crazy ist aber auch, dass das Wohlbefinden bei Alleinlebenden zunahm. Bei Paaren ohne Kinder und Alleinerziehenden war es unverändert und bei Paaren mit Kindern reduzierte sich das Wohlbefinden eindeutig. So viel erstmal zu den Indikatoren.
Okay, die Kinder sind also schuld.
Die Kinder sind schuld, ganz genau. So viel erstmal zu den Indikatoren für eine positive psychische Gesundheit.
Die, ja, und das muss man sagen, leider überhaupt gar nicht so, wie soll ich sagen, so positiv aufgefallen sind. Das zeigt mal wieder, dass in den Nachrichten halt mehr über negative Dinge berichtet wird als über positive. Ja, auch ein Grund, warum wir zum Jahreswechsel in den Monatsrückblicksendungen unsere Good News-Ecke jetzt ein bisschen erweitert haben. Also genau. Gute Nachrichten, die euch ein bisschen besser draufbringen, gibt es nur bei Fuck My Brain. Ende der kurzen Werbung zwischendurch. mit was machen wir jetzt weiter?
Wir gehen jetzt eine Schmerzstufe tiefer ins Thema rein und beleuchten die Indikatoren für psychische Belastungen. Wir sind hier nicht bei psychischen Störungen, wir sind hier bei Belastungen, wohlgemerkt. Da muss man nochmal differenzieren. Und hierbei lag der Fokus dieses Reviews vom RKI ganz eindeutig auf depressiven Symptomatiken und auch Angstsymptomatiken. Denn die sind in der Prävalenz, also im Aufkommen innerhalb der Gesellschaft über ein Jahr gemessen, in der Regel schon jetzt immer sehr hoch gewesen, auch vor einer Pandemie. Deswegen war es auch gar nicht so abwegig, dass mal das eher gemessen wurde während der Pandemie. Zumindest, wenn alles dicht ist, isoliert man sich, dann wird man depressiv. Ebenso Infektionsgeschehen, Pandemie, man kennt es nicht, dass da Angstsymptome eher wahrscheinlicher sind als ein erhöhtes Auftreten von Schizophrenie, ist, glaube ich, logisch. So, aber back to the topic. Hier stellte das RKI fest, dass Personen über 65 Jahre für April 2020, also da war die Pandemie im ersten Viertel, sag ich mal, oder im ersten Quartal durch, keine Veränderung im psychopathologischen Symptombereich gegenüber 2018 aufwies. Was heißt das konkret übersetzt auf Deutsch? Das heißt, es waren keine Veränderungen da im subjektiven Belastungsempfinden. Dahingegen stieg in der Gruppe von Eltern minderjähriger Kinder, also die, die in die Grundschule gingen, die, die in die Kita gingen, aber auch erst in die weiterführende Schule und nicht zum Abi, da stieg in der Gruppe sowohl für die depressive als auch für die Angstsymptomatik die symptomatischen, also die Symptome einfach leicht an als in einem Vergleichszeitraum von 2010 aus betrachtet. Und das konnte man auch nochmal in einer Längsschnittstudie, also über einen längeren Zeitraum hinweg untersucht, verdeutlichen. Denn im Mai 2020 waren die Anteile derjenigen mit aktueller depressiver Symptomatik oder auch einer generalisierten Angststörung, also man hat vor allem quasi Angst, höher als 2 bis 7 Jahre zuvor in einer Ausgangsstichprobe gemessen, also in einer kleinen Gruppe, die untersucht wurde. Längsschnittlich, also wieder auf lange Zeit gesehen, nahm aber die Symptomatik bei Personen im Altersbereich zwischen 18 und 60 zu, aber nicht bei den Älteren. Ich finde das auch sehr logisch, denn diese Menschen sind ja sozial eher mehr unterwegs. Das ist das eine und zum anderen sind die auch eher im wirtschaftlichen Kontext eingebettet als in der Rente. Ich glaube, in der Rente wird man ein bisschen ruhiger auch mit dem Alter, ne? Ist normaler. Und da sagen jetzt die Forschenden, die das evaluiert haben, auch dieser intraindividuelle Anstieg, also dieser Anstieg zwischen diesen Personen selber, zeigt sich am deutlichsten in der jüngsten Altersgruppe, nämlich bei den 20- bis 39-Jährigen, die sowohl in Regionen mit hohen Infektionsgeschehen und bei Personen mit einer Testung auf Covid-19 viel höher ausging. Also die waren wesentlich depressiver und ängstlicher. Warum? Wahrscheinlich, weil sie auch einfach Angst verspürt haben in der Zeit, wenn da eine Gefahr um uns herum ist. Ich glaube, dass da alle Alarmglocken ein bisschen mehr schrillen im Kopf, ist auch normal, oder?
Da sind wir also wieder beim Glocke aktivieren. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das schon so ein wenig vermutet. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet. Ältere Menschen als Beispiel sind ja wesentlich weniger in das sagen wir mal, öffentliche soziale Leben irgendwie mit einbezogen. Also die sozialen Dinge, die passieren, finden halt öfter zu Hause statt. Man ist jetzt nicht unbedingt, um es plakativ zu sagen, jedes Wochenende auf der Piste unterwegs,
ja, ab einem
bestimmten Alter. Ausnahmen bestätigen sicher nicht die Regel.
Dementsprechend. Heribert 85 vermisst seinen Elbschlosskeller.
So, zum Beispiel. Und darüber hinaus sind auch, wie soll ich das jetzt mal in einen schönen Begriff packen, generationale Resilienzfaktoren sind auch ein wichtiger Punkt.
Genau, ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ältere Menschen in unserer Gesellschaft, so vermute ich das jetzt mal pauschal, auch mehr in das Gesundheits- und Pflegesystem eingebettet sind. Die fühlen sich ja quasi so ein bisschen mehr, ich sag mal, in Lohn und Brot gut behütet vom Hausarzt, ne, von der Pflegekraft, die manchmal vorbeischaut, der Pflegedienst und so weiter und so fort. Man hat einfach so ein kleines, ja, man hat einfach ein kleines, einen kleinen Vorsprung im Sicherheitsgefühl, mehr als das jetzt bei den Menschen, ja, die jünger sind, ist.
Jedenfalls vermuten wir das jetzt mal einfach so.
Das, ne? Ist wir rein spekulativ.
Sind ja selber nicht in der Situation, können es nicht beurteilen, aber wäre ja möglich.
Ganz genau so ist es. Aber zurück zu den Befunden. Die Häufigkeit einer depressiven Symptomatik wurde in mehreren Studien im Zeitraum von März bis Juni 2020 zwischen 14 und über 35% der Teilnehmenden berichtet, und übereinstimmend gab es auch einen starken Anstieg in der Bevölkerung, beziehungsweise da gibt es halt auch Hinweise darauf, dass es das gab, zumindest wurde das so interpretiert. Und dieses Niveau einer depressiven Symptomatik wurde als bis Ende 2020 stabil erhöht beschrieben. Danach fiel es wieder ab. Aber genauso wurde ein Anstieg wieder im November 2020 beobachtet. Und das ist auch gar nicht so dämlich, weil wir hatten auch das Sommerplateau im Jahr 2020. Wir wissen, dass zum Anfang und bis zum Frühjahr die Zahlen stiegen für Covid-19-Infektionen, und dann kam das Sommerplateau und dann hatten wir Inzidenzfaktoren oder Inzidenzanzahlen, die unter einem Prozentbereich, glaube ich, waren. Und also ich erinnere mich beispielsweise noch an so eine Inzidenz von 3. Du wahrscheinlich auch am Anfang, Tobi, da hat man ja gesagt, 3, das ist massiv hoch, und dann hatten wir irgendwie im Sommer eine Inzidenz von 0, schlag mich tot, und jetzt dann im November war dann die Inzidenz bei 50, so.
Ich wollte aber auch das, am Anfang wurde ja auch diskutiert, ja, 50 oder 100, wo soll da die Grenze sein, dass wir wirklich einen Lockdown brauchen, ja, und nachher hatten wir Inzidenzen von 1000 oder so.
Das war, also ich glaube, hier in Hamburg allein hatten wir nicht Inzidenzen von 3000, oder 5000 oder so.
Ja, das kann auch zwischendurch.
Das war doch ein utopischer Fail eigentlich, aber ist egal. Ein vergleichbarer starker Anstieg wurde zu Pandemiebeginn für die Symptomatik der generalisierten Angststörung mit einer relativen Häufigkeit von 15-20% der Teilnehmenden beschrieben. Unmittelbar danach fiel die Symptomatik zwar wieder leicht ab, blieb jedoch im weiteren Pandemieverlauf bis Ende Juli 2020 beziehungsweise im zweiten Lockdown bis November 2020 auf einem erhöhten Niveau. Warum? Das ist auch ganz normal. Neurobiologisch kann man das erklären, dass unsere Amygdala nicht mal eben nach einem so kurzen Schock dann sagt, oh ja, ist alles wieder gut, ne, Spontanremission, sondern wir bleiben einfach in einem Übererregungszustand. Das ist ein Schutzmechanismus unseres Körpers. Ich würde das jetzt völlig normal betiteln. Die Werte wurden als bis zu 8-fach erhöht im Anteil gegenüber 2013. Da wurden sie bis zu 2- bzw. 10-fach erhöht bei einer generalisierten Angststörung. Ich habe das falsch vorgelesen, es tut mir leid. Also die Werte zeigen einfach, dass es einen sehr hohen Anstieg gab. 2013 war der 8-mal so hoch und danach, also jetzt in diesem Vergleichszeitraum, 2- bis 10-fach so erhöht als gegenüber einer Referenzstichprobe von 2008. Die haben sich da unterschiedliche Stichproben halt rausgepickt. Das, was man sagen kann, ist, dass es ganz schön hoch ausgefallen ist mit der generalisierten Angststörung. Es war einfach vielfach erhöht. Ganz einfach. Ebenso konnten auch Symptome für Panikstörungen identifiziert werden, genauso wie für Zwangsstörungen. Da ist die Prävalenz auch ein bisschen in die Höhe geschossen, wenn man sich das in einem Vergleichszeitraum von 2013 bzw. 2012 anschaut. So sieht das erstmal mit den ganzen Zahlen aus, die ich hier rumjongliert habe.
Hat sich denn dadurch auch ein Anstieg in den Versorgungssystemen abgebildet?
Ja, Tatsächlich kann man das so eindeutig sagen. Das Review oder in dem Review wird geschrieben, in der ambulanten Versorgung psychischer Störung wurde ein Anstieg hausärztlicher Erstdiagnosen von Angststörungen im Zeitraum von März bis Juni 2020 berichtet, welche vermehrt bei Personen im Alter über 30 auftreten, traten, sowie mit Diagnosen von Asthma oder COPD. Warum?
Naja, klar. Ja? Also die bilden ja auch eine Risikogruppe. Logisch, dass die wesentlich verängstigter sind.
Eben. Falls ihr euch jetzt fragt, warum labert Noah hier was von hausärztlicher Erstdiagnose? In unserem deutschen Gesundheitssystem ist es so angelegt, dass euer Hausarzt für die erstpsychologische Versorgung zuständig ist. In der Regel ist das so, dass ihr dann dahin geht, die nicht so ganz viel Plan haben, eine Anpassungsstörung diagnostizieren. Wenn ihr einen ganz fitten Hausarzt habt, dann ist es vielleicht auch manchmal so, dass er sich ein bisschen eher mit eurem Gemütszustand beschäftigt und euch dann weiterverweist, aber in der Regel kriegt man erstmal Antidepressiva verschrieben. Schön. So sind zumindest meine Erfahrungen und das, was ich auch in der Literatur viel lese. Wie dem auch sei, ja, bei den Personen, die du ansprichst, Tobi, klar, Risikogruppe, vulnerable Gruppen, warum sollten die sich keine Sorgen machen? Ist doch klar, dass die dann eher mit Angstsymptomatiken um die Ecke laufen und sich total barrikadieren zu Hause. Ja. Mhm. Ja, aber wie dem auch sei, das ist alles völlig verständlich, dass die wesentlich verängstlicher sind. Aber nicht nur bei den negativen psychischen Gesundheitsmerkmalen war ein Anstieg zu verzeichnen. Auch die Inanspruchnahme des Krisendienstes Telefonseelsorge hatte Ende März 2020 einen Anstieg verzeichnet, welcher aber auch in den folgenden Wochen wieder rückläufig war. Die Leute hatten besondere Beratungsthemen, ist auch klar, waren ja auch belastende Zeiten, Gesundheit, Beziehungen, Gewalt. Das waren eigentlich so die Big Topics, die da besprochen wurden bei der Telefonseelsorge. Und was halt da auch nochmal auffiel, bei Bundesländern mit sehr strikten Maßnahmen und wo auch wo mehr Infektion war, da fiel natürlich auch die Nachfrage wesentlich höher aus.
Das ist ja schon mal interessant.
So ist das, genau. Weißt du, was aber noch interessant ist?
Na, was denn?
Und da kommen wir jetzt mal ein bisschen auf die Seite der Krankenkassen. Es gibt nämlich schöne Aufzeichnungen von den einzelnen Krankenkassen, die sich die Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Störung anschaut. Wir schauen uns hier natürlich die AU an, den schönen gelben Schein, der ausgestellt wird. Den kennen wir ja alle, ne? Ein bisschen Holidays. Und je nach Krankenkasse ist das tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Ein Rückgang des Krankenstandes beobachtet nämlich die Barmer und die BKK in den ersten Monaten der Pandemie. Die DAK und die AOK fanden auch eine Abnahme der AU-Fälle im Jahr 2020 und einen Anstieg registrierte dahin die KKH bei den AU-Fällen im ersten Halbjahr 2020 und auch die TK bei AU-Tagen im Jahre 2020. Auch bei der BKK. Ja, also man kann sagen, die eine, ich kürze das mal ganz kurz ab.
Mit freundlichen Grüßen, achso.
Ich kürze das mal ganz kurz ab. Die eine Hälfte berichtet, ey, bei uns waren nicht so viele krank. Die anderen sagen, ey, bei uns waren viele krank. Die Techniker ist eigentlich die relativ größte Krankenkasse, die in Deutschland vertreten ist. Und dass da viele AU-Tage sind, das spricht eigentlich schon dafür, dass da auch ordentlich was los war in der Gesellschaft. Ebenso bei der DAK, die sind auch relativ breit im Versicherungsspektrum angesiedelt. Genau. Und die DAK hat nämlich auch berichtet, dass im Jahr 2020 eine Verschiebung im Spektrum der begründeten AU-Diagnosen gegeben war. Und da gab es einfach mehr Angststörungen, es gab mehr Anpassungsstörungen als Reaktion auf schwere Belastungen. Das ist zumindest das, was gezeigt wurde. Und ich glaube auch im Bereich der Pflegenden, ich konnte jetzt leider nichts dazu finden, aber da war ja auch ein erhöhter Krankenstand zu verzeichnen. Nicht nur aufgrund gesundheitlicher Problematiken, sondern auch, weil die schlicht und einfach kurz vorm Burnout standen.
Ja, das alles spricht ja natürlich nochmals dafür, dass die Pandemie und ihre Maßnahmen etwas mit uns gemacht hat.
Ganz genau so ist es nämlich. Und vielleicht sollten wir jetzt auch noch mal was mit euch machen, weil leider musste ich jetzt ein bisschen mit Zahlen rumjonglieren. Das ist immer sehr trocken. Das tut mir sehr leid, aber ich kann es auch einfach in einem Podcast nicht besser rüberbringen. Ich habe hier leider keine Flipcharts, die ich rumschmeißen kann oder irgendwelche PowerPoint-Slides, die ich euch jetzt zeigen kann. Dafür müssten wir einen Videopodcast machen. Nichtsdestotrotz denke ich, es ist Zeit, um eurem Gehirn eine kurze Pause zu bieten. Und das machen wir natürlich wieder mit unserer Late Machado Playlist. Wie versprochen, sind wir wieder zurück mit unserer Late Machado Playlist und ich mach's kurz und knackig, Tobi. Was setzt du auf die Playlist?
Ja, auch wieder, wir haben mit psychischen Erkrankungen jetzt sozusagen den zweiten Teil abgeschlossen und von daher setze ich von der Band Puddle of Mud den Song Psycho auf die Playlist.
Sweet, Buddy Psycho. Ja, ich setze heute von dem Künstler oder von der Künstlerin von der Band Daughter, so heißt sie, den Song Be On Your Way auf die Late Machado Playlist.
Und damit würde ich ja mal sagen, wir sind on our way in den letzten Teil, ja, um an deinem Lied anzuknüpfen.
Ja, genau. Wir sliden nämlich in den letzten Teil unserer Show.
Und jetzt geht's, das wurde ja am Anfang schon angekündigt, um die Kinder und Jugendlichen, nicht wahr?
Safe. Ganz genau so ist es nämlich. Genau, die Corona-Pandemie traf ja gerade junge Menschen sehr hart. Über Monate fehlten da Struktur und auch der Kontakt zu Gleichaltrigen.
Ja, das stimmt. Die Corona-Pandemie, die war für Kinder und Jugendliche eine absolute Ausnahmezeit, die nicht bei wenigen Spuren hinterlässt.
Und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass wir darüber sprechen, was die Pandemie und die Schutzmaßnahmen für Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen haben oder hatten oder auch haben werden, ne? Weil das sind ja vergangene Gegenwarts- und auch Zukunftsthemen. I mean, erst vor allen Dingen die Angst, sich oder andere anzustecken, das hat schon was mit den Kindern gemacht damals. Dann machten ja auch die Schulen zu. Das heißt, der gewohnte Alltag brach weg. Sport war fast nicht möglich. Kinder rennen einfach sau viel rum und du kannst die nicht auf 50 Quadratmeter von A nach B in der Großstadt nur laufen lassen. Das funktioniert einfach nicht. Monatelang gab es da halt auch keinen Kontakt mehr mit Gleichaltrigen. Und stattdessen die Probleme in der Familie bis hin zu häuslicher Gewalt. Das, was wir auch schon am Anfang und in der Mitte des Podcasts berichtet haben, das hat alles was mit den Kindern und Jugendlichen im Kopf gemacht. Und das zeigen auch die ersten Studien zum Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Die hatten nämlich alleine schon teils alarmierende Befunde.
Und von welchen Studien sprichst du da ganz konkret?
Ganz konkret spreche ich da vor allen Dingen von Studien, welche sich auf sowohl internationaler als auch nationaler Ebene abspielen. Und wenn wir jetzt mal mit der internationalen Ebene anfangen, dann ist das halt die COVID-Studie, die sehr interessant ist und da Auswirkungen untersucht.
Da frage ich doch mal ganz doof, was passiert denn in dieser Studie?
Also zunächst mal, wie heißt diese Studie überhaupt korrekt? Weil das ist ja immer ein Akronym, was dahinter steckt. Die COVID-Studie heißt aufgeschlüsselt Collaborative Outcome Study on Health and Functioning During Infection Times
Studie. Ja, so leicht zu merken.
Ganz genau. Also es handelt sich um eine kollaborative Studie von mehreren Ländern, die sich auf die Gesundheit und auch auf die Funktion quasi der Gesundheit während der Infektionszeit bzw. des Infektionsgeschehens verständigt, das untersucht, das evaluiert und so weiter und so fort. Und das ist, um es mal ganz kurz runterzubrechen, eine große internationale Umfrage, an der sehr viele Menschen teilnehmen. Es sind insgesamt 126 Länder und ich glaube über 185.000 Menschen, die da mitwirken. Am Projekt arbeiten auch ungefähr 200 WissenschaftlerInnen und werten das aus und die kommen aus über 35 Ländern.
Das ist schon mal eine krasse Zahl.
Das ist schon wirklich heftig. Das ist eine wirklich riesig große angelegte Studie. So, aber die Frage ist ja, was steckt dahinter? Ziel ist auf der einen Seite Faktoren zu identifizieren, die bei der Pandemie mitgewirkt haben und einen direkten Einfluss auf das körperliche und psychische Wohlbefinden erzeugt haben. Das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich aus diesen Indikatoren oder diesen Merkmalen, die man identifiziert, Risiko- und Schutzfaktoren auch zu identifizieren, die für Präventions- und Interventionsprogramme genutzt werden können, um sowohl jetzt Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ein wenig regulieren und auch hemmen zu können, wie aber auch für zukünftige Pandemien. Das ist so der Punkt von der Covid-Studie.
Und was wurde da jetzt herausgefunden in Bezug auf Kinder und Jugendliche?
Also in den ersten Ergebnissen der COVID-Studie wurde gezeigt, dass sich bei Kindern und Jugendlichen in der ersten Untersuchungsphase, es gibt da mehrere Wellen quasi, in denen untersucht wird, Infektionswellen, da haben sich auf jeden Fall Gefühle von Frustration, von Leere, Langeweile aber auch, Ärger, aber auch solche klinischen Marker wie Depressivität und Ängstlichkeit verdoppelt. In der nächsten Phase war das tatsächlich dann noch gravierender.
Ja, das ist natürlich schrecklich auf der einen Seite, gleichzeitig aber auch nicht verwunderlich, weil wir alle, ich meine im Prinzip, wir haben das ja selber auch mal durchgemacht, alle von uns auf jeden Fall, so die meisten Brainies da draußen, kennen nämlich ja so diese typischen Jugendkrisen, Identitätssuche, wie auch immer man das bezeichnen möchte, auf jeden Fall so diese Zeit rund um die Pubertät, wo unheimlich viel auch in Bewegung ist und wo man sich ja, wo man ganz viel auch erleben und Austausch mit anderen Menschen, mit Menschen aus der Peer Group halt braucht. Und wenn das alles natürlich wegfällt, vor allen Dingen in dieser kritischen Phase, dann erhöht sich natürlich das Empfinden für Stress auch.
Ja, ganz klar. Also ich meine, ich würde mich halt auch nicht anders fühlen, wenn das mal eben so wegbricht. Das ist einfach ein Sicherheitsfaktor. Wir Menschen, wir sind soziale Wesen und vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, die brauchen das, um Normen und Werte ausbilden zu können, um sich in der Gruppe auch einen Status erarbeiten zu können und sich daran zu identifizieren oder einfach auch in Austausch zu gehen mit Gleichaltrigen. Wenn das wegfällt, dann ist natürlich Polen in Not, ehrlicherweise. Aber machen wir mal weiter auf der nationalen Ebene. Die internationale Ebene haben wir ja gerade abgehandelt. So. Besser gesagt, lass uns doch mal direkt in Hamburg bleiben, wo wir beide jetzt hier
natürlich
auch sitzen.
Natürlich gerne.
Für Schlagzeilen sorgte natürlich die COPSI-Studie, die am UKE, am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, durchgeführt wurde. Und während, was denn, warum lachst du?
Ja, ich muss jetzt gerade lachen, weil jetzt habe ich's, COPSI, ja, da kam sie ja wieder, Bezeichnung. COPSI könnte auch schön der Name von einem Covid-Maskottchen oder so sein.
COPSI, ja, ist so, das ist lustig, wow. Tobi und ich waren vor Aufnahmebeginn nämlich darüber am Scherzen, dass COPSI der Name eines Maskottchens sein könnte und ich meinte nur, es könnte auch COXI heißen. Gut, aber wie dem auch sei, während der beiden Lockdowns wurden über 1000 Kinder und Jugendliche nach ihrer seelischen Gesundheit befragt und man muss ehrlicherweise sagen, damals wurde ja schon viel darüber berichtet, jetzt ist es natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, es gab alarmierende Ergebnisse. Also 30% der befragten Kinder und Jugendlichen zeigten da psychische Auffälligkeiten. Hierzu muss man aber auch nochmal erwähnen, dass auch vor der Pandemie bereits 18% von diesen 30 der Kinder und Jugendlichen betroffen waren und Probleme aufwiesen. Ich meine, man muss auch ehrlicherweise sagen, unseren Kindern und unserer Jugend geht es jetzt nicht so gut in Deutschland, auch wenn das immer so gut scheint, ne? Aber sei das einmal dahingestellt. Ebenso muss man noch dazu sagen, dass diese Zahlen auf Auswertung von Selbstauskünften basieren und nicht auf belastbaren Diagnosen. Also es ist nicht valide, dass beispielsweise so und so viele Angststörungen diagnostiziert wurden, sondern was gemessen wurde, waren halt Merkmale Ängstlichkeit. Es wurde abgefragt, wie ängstlich fühlst du dich oder wie depressiv fühlst du dich, wie isoliert fühlst du dich. Und dementsprechend konnte man Tendenzen abbilden, ne?
Ja, das ist, also das sind ja wichtige Indikatoren. Wir dürfen immer nicht vergessen, dass wenn wir über psychische Erkrankungen in welcher Form auch immer reden, auch die Diagnostik immer nur, also oder in den meisten Fällen nur mit den Aussagen der Patienten arbeitet, weil ich psychische Erkrankungen halt leider mit einem Fieberthermometer oder ähnlichem nicht messen kann.
Das ist halt das Ding, ne? Außer man schaut jetzt irgendwie bei jedem Patienten mit, per FMRT-Scan einmal ins Gehirn rein, das wäre aber viel zu teuer. Also Diagnosen, muss man auch ehrlicherweise sagen, sind halt Hilfskonstrukte, um letztendlich gewisse Klassifikationsnummern aus dem ICD-11 jetzt gerade aktuell herausfiltern zu können, um das dann bei der Krankenkasse abzugeben. Also es sind eigentlich Abrechnungskennziffern, nichts anderes. Hm. So, aber lassen wir das mal hinter uns. Es heißt ja auch, dass die befragten Menschen belastende Themen haben und dadurch vielleicht weniger belastbar sind oder auch Aufmerksamkeits- und Verhaltensthemen haben. Das muss man sich vor Augen führen. Was ist das dann letztendlich im Outcome? Da zeigen sich ja Belastungen und auch teils Themen, die in Richtung Unsicherheiten gehen, in die Richtung Ängste, vielleicht aber auch sogar in die ganz schlimme Richtung Angststörung. Und dass sich da auf kurz oder lang aus diesen sehr belasteten psychischen Themen eine Krankheit ergeben kann. Ich glaube, das ist jetzt nicht so salopp. Das ist eigentlich so ziemlich, das ist logisch, dass das passiert, wenn das halt lange im Fokus des Menschen ist. Und vielleicht ergänzend hierzu, da liefert auch ein Kinder- und Jugendreport der DAK-Krankenkasse Zahlen über tatsächliche Erkrankungen. Dieser Report wertet nämlich die Neuerkrankung von minderjährigen Versicherten wegen psychischer Probleme auf. Was man hier feststellt, zunächst fällt auf, dass körperliche und psychische Erkrankungen zwischen 2019 und 2021 zurückgegangen sind, auch weil Jugendliche aus verschiedenen Gründen seltener zum Arzt gegangen sind. Das ist das eine. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, die Ärzte und Ärztinnen waren zu dem Zeitpunkt auch ziemlich überlastet. Da hat man eher ältere Menschen hingeschickt als jüngere. Zwinker, zwinker. Dagegen nahmen aber laut diesem Report bestimmte psychische Störungen während der Pandemie deutlich zu. Also wir reden hier über 54% mehr Essstörungen, 24% mehr Angststörungen, 23% mehr depressive Episoden. Und die wurden 2021 gegenüber 2019 im höheren Aufkommen diagnostiziert. Und diese Anstiege, muss man auch noch mal dazu sagen, wenn man nach Geschlecht differenziert, die gab es ausschließlich bei weiblichen Teenagers. Für Jungen gingen die Neudiagnosen laut DAK-Report zurück. Ehrlicherweise aber auch da wieder. Es ist nur ein bestimmter Teil an Teilnehmenden gegeben. Das ist einfach eine selektive Aussage, die da getätigt wird, ne?
Bevor ich gleich kurz was ergänze, muss ich kurz anmerken, dass ich dir sehr dankbar bin, dass du uns sprachlich versuchst, unserem Podcast eine neue Zielgruppe zu erschließen. Tatsächlich, nachdem du eben gesagt hast, ausschließlich bei weiblichen Teenagers.
Ausschließlich bei weiblichen Teenagern.
Teenagers. Alles gut.
Teenagers. Ich meine, das ist ja Teenagers. Wir sagen ja nur im Deutschen Teenagern.
Ja, aber wenn man in einer deutschen Sendung ist, dann kommt es komisch, wenn man sagt, bei weiblichen Teenagers.
Ja.
Egal.
Kann man jetzt mal streiten.
Ist ja egal, ich musste dich halt einfach nur mal kurz in die Pfanne hauen. Also.
Danke dafür. Danke fürs Korrigieren.
Sehr gerne.
Danke.
Diesen Service bekommen Sie nur bei mir. Ich muss noch kurz was ergänzen. Es ist nämlich wichtig zu hinterfragen, was dort eigentlich untersucht wird. Der
Statistik-Tobi kommt wieder.
Ja, genau. Die Krankenkassendaten, die schauen nach Krankenhausaufenthalten oder nach Vorstellungen wegen einer bestimmten Diagnose. Aber es wird zum Beispiel nicht überprüft, ob die Diagnosen, die denn da gestellt werden, überhaupt stimmen. Nichtsdestotrotz bleiben das natürlich Indikatoren für Belastungen.
Ja, ganz klar. Ich meine, ne, das sind hier auch wieder Erstdiagnosen, die gestellt werden. Das wird meistens differenzialdiagnostisch nochmal abgeklärt. Also wenn, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr mal zum Psychotherapeuten gehen solltet, dann wird eine Erstdiagnose gestellt und der sagt dann zum Beispiel auch, hallo, gehen Sie nochmal zum Hausarzt, lassen Sie nochmal Blut abnehmen, machen Sie nochmal ein EKG, ne, dies, das, Ananas, weil wir wissen natürlich auch aus der Forschung, dass psychische Erkrankungen auch etwas mit organischen Erkrankungen zu tun haben kann. Diabetes und Depression zum Beispiel spielt da eine ganz große Rolle. Herzrhythmusstörungen und Angststörungen aufgrund von Herzangst beispielsweise, das sind so Themen, die im Hintergrund da mitlaufen. Was sich aber dagegen Jetzt zum Thema Covid und Auswirkungen auf die psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen abzeichnet, ist auf jeden Fall, dass es eine Zunahme bei Essstörungen gab. Das habe ich ja gerade eben schon mal anhand des DRK-Reportes ganz klar dargelegt. In Zahlen 54% mehr Essstörungen, aber auch einzelne Kliniken haben das so berichtet. Betroffen sind besonders hier Mädchen ab 14 Jahren und außerdem auch Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien. Hierzu muss man sagen, dieser Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status der Familie und auch der psychischen Gesundheit, das gab es auch schon vor Corona. Das hat sich jetzt nicht verändert, aber ehrlicherweise hat Corona das Problem natürlich noch mal bestärkt und befeuert. In der COPSI-Studie zum Beispiel war beispielsweise die Chance, psychische Auffälligkeiten zu entwickeln, für Kinder und Jugendliche aus Risikofamilien 2 bis 4 Mal so hoch. Das heißt, Kinder und Jugendliche, die es ohnehin schwerer haben, waren in der Krise auch noch mal höheren Belastungen ausgesetzt, wenn man das mal schlussfolgert.
Das kann ich mir total gut vorstellen. Und meistens werden ja die Kinder und Jugendlichen in Risikofamilien auch wenig unterstützt. Sondern mehr irgendwie vor diversen Monitoren geparkt, so würde ich mal sagen.
Das sprichst du tatsächlich auch nochmal einen wichtigen Punkt an, nämlich der gestiegene Medienkonsum. Der ist nämlich erheblich gestiegen bei Kindern und Jugendlichen und sorgt sogar bei Fachleuten für ganz große Sorgen.
Ja, wenn ich mir unsere Medien so angucke, dann sollte das auch Sorgen bereiten teilweise. Das Internet war in der Pandemie ebenfalls ein wichtiges Mittel, um mit besonderen Situationen zurechtzukommen, um mit anderen Menschen letzten Endes in Verbindung zu bleiben, aber eben halt auch mit der Schule und der ganzen Welt. Und gerade den Aspekt Schule haben wir besonders gesehen. Es wurde ja zumindest versucht.
Ganz klares Ja. Und da hat die DAK auch wieder Zahlen, beziehungsweise jetzt nicht aus diesem Report, den ich vorhin zitiert habe, sondern aus einer Studie, stieg die Zeit, die Teenager mit digitalen Spielen verbrachten, um 60% an. Und danach ging die Nutzungszeit zwar wieder zurück, blieb aber deutlich über dem Durchschnitt aus der Vor-Corona-Zeit. Man muss sich hier aber auch wieder vor Augen halten, 2019 hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die Computerspielstörung als Krankheit in das ICD-10-Klassifikationssystem aufgenommen. Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens 3% ungefähr der Jugendlichen in Deutschland schon vor Corona betroffen waren. Laut dieser DAK-Studie stieg die Zahl der Gaming-Süchtigen zwischen 10 und 17 Jahren von 2,7 auf 4,1%. Und das ist einfach ein Problem, weil es ist eine Suchterkrankung. Ne?
Fällt mir dabei gerade noch ein, wo wir gerade eben auch beim Thema Schule waren. Eine Belastung, die eigentlich erst nach den Lockdowns auftrat und deswegen in vielen Studien nicht berücksichtigt wurde, ist der gestiegene Leistungsdruck, seitdem die Schulen wieder geöffnet haben.
Ey, total, voll. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an so eine Flüchtlingsfamilie, wo zu Hause eher die Muttersprache gedingstet wird, gesprochen wird, ne, so die Mama ist, ich mache jetzt mal ein stereotypes Bild auf, leider Gottes stimmt das, ja. Leider Gottes stimmt das, ja, zum Teil. Die Mama ist dann irgendwie Putzfrau, so, und der Vater, der arbeitet in einer Fabrik, ne, und dann haben die ihren Lohn und Brot, alles super, alles tutti so, und die Mutter ist dann irgendwie über den Tag zu Hause und geht dann nachmittags putzen, so, und die redet dann mit den Kindern einfach eher mehr, weiß ich nicht, Arabisch oder Türkisch oder weiß ich nicht was, oder sei es Ukrainisch jetzt aktuell, ne. Das heißt, kurzfristig ist das ja eine gute Sache, dass da zu Hause Kommunikation betrieben wird. Reden ist gesund. Langfristig muss man aber ehrlicherweise sagen, dass da eher eine Sprachbarriere entsteht, weil wenn es wieder in die Schule zurückgeht, dann kommen einfach massive Probleme wieder auf, mit der Muttersprache konfrontiert zu werden. Wir wissen ja alle, unser Gehirn lernt nur, wenn wir konstant etwas anwenden, natürlich auch mit Denkpausen, wichtig, aber wenn man etwas konstant gebraucht, dann wächst da auch das Netzwerk im Kopf. Wenn das nicht der Fall ist, dann schrumpft das und dann muss man das irgendwie, vor allen Dingen in der Schule, nachholen.
Du altes Schrumpfhirn.
Ich denke da zum Beispiel an ein paar Freunde von mir, die halt Lehrer sind hier in Hamburg und auch unter anderem in sozialen Brennpunkten, wie in Wilhelmsburg oder wie in Süderelbe oder in Lurup. So, und ja, nach der ersten und zweiten Welle wurde halt vermehrt berichtet, beziehungsweise die haben mir dann gesagt, dass da einfach viele Leute waren, die Lerndefizite hatten, die die deutsche Sprache wieder mehr erlernen mussten, wo die Lehrer einfach nochmal ein bisschen mehr im Kontakt, in Rücksprache mit den Kindern, mit den Eltern waren, die SchulsozialarbeiterInnen losgestiefelt sind und sich erkundigt haben, geht's ihnen gut, kann man die irgendwie unterstützen? Weil, und das ist einfach das Ding, Migration auch in Deutschland nicht gut funktioniert hat, so. Das ist einfach doof. So langfristig tut es den Kindern auch nichts gut. Und da ergibt sich dann das Problem, dass das Niveau fällt. Das muss wieder aufgearbeitet werden. Und das bedeutet für die Kinder Stress. Na? Aber Stress und Belastung kennen wir ja alle. Nicht sogar Belastungen bei den Kindern und Jugendlichen, die dann in Richtung Burnout oder depressive Symptome gehen. Also quasi ein Gefühl von Erschöpfung. Also ich komme nicht mehr mit dieser Situation zurecht. Ich kann nicht mehr.
Ja, das stimmt. Auch wenn nicht jeder jetzt, der psychisch in der Corona-Zeit gelitten hat, davon richtig krank wird, wie das also auch außerhalb der Corona-Zeit war es ja so. Die Pandemie hat dennoch auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Denn was inzwischen sehr deutlich wird, ist, dass die Wartezeiten für psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungen steigen. Und wir wissen natürlich, dass sie auch vor der Corona-Zeit schon eigentlich viel zu lang waren. Da haben wir das ein oder andere Mal uns drüber beklagt.
Ja, haben wir. Das ist und war ein großes Problem und ist es auch immer noch und wird es auch zukünftig bleiben. Mitunter vergehen ja Monate, bis ein Jugendlicher Hilfe bekommt, die er braucht, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Das liegt natürlich zum einen daran, dass viel mehr Gelder im stationären Bereich liegen und weniger im ambulanten Bereich, aber auch, dass Kinder- und JugendtherapeutInnen einfach fehlen, weil viele TherapeutInnen eher in die erwachsene Behandlung gehen. Ja, wenn wir uns jetzt mal ganz konkret den ambulanten Psychotherapiebereich anschauen, dann waren da die Plätze vor Corona schon ziemlich knapp. Inzwischen warten Kinder und Jugendliche doppelt so lange auf einen Therapieplatz. Das sind im Durchschnitt in der Stadt ungefähr 6 Monate. Im ländlichen Bereich kann das auch mal ein Jahr dauern.
Ja, und was soll man anstattdessen machen, wenn der Therapieplatz in weiter Ferne ist quasi?
Ja, ExpertInnen haben da verschiedene Meinungen. Das höchste Gebot ist eigentlich, mehr niederschwellige Angebote zu entwickeln und auch anzubieten. Also Angebote, die den Kindern und Jugendlichen helfen, mit der psychischen Belastung umzugehen und in denen Probleme erkannt werden, bevor die Betroffenen erkranken. Hierzu gehören auf der einen Seite natürlich mehr SchulsozialarbeiterInnen und PsychologInnen einzusetzen, damit Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien zum Beispiel erreicht werden, die andernfalls häufig nicht den Weg in das Versorgungssystem finden. Das zeigen auch unter anderem viele Studien. Aber auch sowas wie Selbsthilfeangebote zu fördern. Also alles, was so ein bisschen niederschwellig ist, um Verschlechterung zu verhindern. Aufklärung, wie funktioniert das überhaupt, Stress zu haben? Wann merke ich bei mir selber Stressindikatoren, also Kopfschmerzen, Ohrensausen, Schlafstörungen, gesteigertes Essverhalten, all solche diagnostischen Marker. Aber wenn es halt auch gar nicht geht, also wenn da kein Kinder- und Jugendtherapeut ist, derzeit hat, dann kann man vielleicht auch mal darüber nachdenken, Online-Therapien einzusetzen, in denen Resilienzfaktoren gesteigert werden, sodass Kinder und Jugendliche und ihre Familien auch darüber hinaus gewisse Coping-Strategien entwickeln können. Da gibt es zum Beispiel schon einige Anbieter wie Deprexis von der Gaia AG, da kann man sich mal im Internet schlau machen, aber auch sowas wie Hello Better oder so. Das ist für Erwachsene gut, ist aber auch nicht zwangsläufig was für Kinder und Jugendliche.
Ja, aber unterm Strich klingt das ja erstmal nach guten Ideen, was man tun kann, um die Zeit bis zur Therapie zu überbrücken.
Ja, und du redest gerade von Zeit. Ich nämlich auch mit Blick auf die Uhr, muss ich ja auch ehrlicherweise sagen, das war jetzt eine große abgehandelte Sendung über das Thema psychische Gesundheit und besser gesagt psychische Einschränkungen der Gesundheit aufgrund von Covid-19, sowohl die Pandemie selbst als auch deren Schutzmaßnahmen. Und Tobi, in der Kürze liegt die Würze. Was ist denn dein Fazit?
Naja, was heißt in der Kürze? Ich habe natürlich mehrere, was ist jetzt der Plural von Fazit? Fazitä. Wie auch immer. Also, ja, okay, ich rede mal lieber weiter. Zum einen, ein Fazit in der Rückschau, ich meine, die Pandemie ist ja eigentlich noch nicht vorbei, aber natürlich fühlt sich das so an, als sei sie vorbei. Hm. Eine Sache, die auf jeden Fall mein Fazit ist in der Rückschau, ist, dass wir damals mit dem Wissen von heute viele Dinge anders gemacht hätten. Hm. Und das finde ich aber, das klingt jetzt vielleicht so banal, das finde ich aber ganz, ganz wichtig, weil man natürlich jetzt in der Rückschau leicht auch sagt, so, was die Politiker da gemacht haben, ist ja völliger Blödsinn gewesen. Und so, wir dürfen immer nicht vergessen, dass wir damals so gut wie noch nichts wussten.
Genau.
So im Gegensatz zu heute. Ne? Das will ich mal, ich will nicht alles verteidigen oder so, aber das ist eine Sache. Ein zweites Fazit, oder ja, ich lasse es, glaube ich, auch bei diesen beiden Fazit, ist, dass trotz der Studien, die da jetzt so gemacht wurden, die ja erste Indikatoren, sag ich mal, liefern, was passiert ist, das richtig dicke Ende, das werden wir, glaube ich, erst in den nächsten 5 bis 10, 15 Jahren erleben, was das wirklich bedeutet, diese Corona-Zeit, und zwar auf vielerlei Hinsicht. Zum einen, wenn ich an die Kinder und Jugendlichen denke und die Sachen, die wir jetzt im letzten Teil der Sendung auch besprochen haben, mit Versäumnissen in der Schule, mit den Stressfaktoren, psychischen Belastungen, mit dem, was auch zu Hause passiert, Gewalt, dies, das. Das ist das eine. Das zweite, worüber wir jetzt heute gar nicht gesprochen haben, weil das nicht zu den psychischen Erkrankungen gehört, werden wir natürlich auch erst in ein paar Jahren wissen, was so dieses ganze Thema Long-Covid mit den Menschen macht, die davon betroffen sind. Das ist eben halt auch noch so ein zweiter Faktor. Von daher, als Fazit, ich finde das gut, dass so viele Studien und Untersuchungen gemacht werden. Ich finde es auch interessant, was da für Ergebnisse rauskommen, die jetzt alle, so wie wir sie heute zumindest besprochen haben, jetzt auch nicht total überraschend sind, sage ich mal.
Nee, ich weiß nicht.
Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, man muss das noch weiter beobachten, und wir werden, glaube ich, erst in mehreren Jahren abschließend sagen können, das und das hat die Pandemie mit uns Menschen und mit der Gesellschaft gemacht.
Vollkommen, ja. Also ich schließe mich da an zum ersten Fazit. Jens Spahn sagte am Anfang der Pandemie, wir müssen lernen, uns zu verzeihen.
Ich hab mir die ganze Zeit eben überlegt, ob ich das in mein Fazit einbaue, und habe ich gesagt, nee, Jens Spahn lasse ich jetzt mal weg, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und jetzt
vor allem, weil wir erst so CDU-Bashing betrieben. Ja. Ja gut, aber komm, also ich meine, der Satz ist ja gut, da war ein guter Kommunikationsberater hinter, der war gut, der Typ. Das ist ihm selber bestimmt nie eingefallen, Herr Hulenus. Naja, ist ja auch egal. Ja, also wir müssen auf jeden Fall lernen, uns zu verzeihen. Das sage ich, weil das, was ich jetzt vorgetragen habe, ne, diese Schutzmaßnahmen, die waren richtig und wichtig. Die waren auch gut, so dass das Auswirkungen hat. Das ist auch irgendwie absehbar gewesen. Jetzt ist es aber nicht an der Zeit zu sagen, oh ja, die böse Regierung hat aber und deswegen geht's uns so schlecht, sondern jetzt geht es darum, lösungsfokussiert weiter zu arbeiten und zu schauen, wie kriegen wir es hin, Interventionsprogramme zu gestalten und Präventionsprogramme zu entwickeln und aufzusetzen und in unser Versorgungssystem zu integrieren, sodass PatientInnen möglichst stabilisiert werden, Kinder und Jugendliche wieder in ein normales Leben zurückfinden können, und wenn sie ein Beratungs- oder auch ein therapeutisches Angebot in Anspruch nehmen müssen, dass ihnen dabei geholfen wird und dass das Versorgungssystem dahingehend aufgestockt wird. Das ist so das eine. Das andere ist, ich fand es mal ganz interessant, in die verschiedenen Perspektiven eintauchen zu können, sowohl einmal auf der Erwachsenenebene als auch auf der Kinderebene. Hätte ich nicht gedacht, dass bei Kindern mehr Essstörungen bei rumkommen, wirklich nicht. Und auch, dass der Gaming-Sucht nochmal so ansteigt. Ich dachte, das war vorher schon schlimm, aber es ist ja durch die Pandemie nochmal gestiegen. Und natürlich, ja, man muss sich das in Längsschnittstudien anschauen. Also du sprichst jetzt von 5 bis 10 Jahren. Ich schaue mir beispielsweise die Kinder an, die in der Pandemiezeit geboren sind. Die kommen ja mit einem erhöhten, sag ich mal, mit einer erhöhten Prädisposition als psychischer Marker quasi für soziale Isolation in eine Welt. Da bin ich mal gespannt, wie sich da Anpassungsstörungen verhalten oder soziale Phobien und sowas, inwieweit die sich entwickeln werden. Auf der anderen Seite schaue ich mir die Kinder und Jugendlichen an, die du gerade eben auch angesprochen hast, die Defizite hatten, die Defizite nicht ausgleichen konnten, und welche Auswirkungen das zukünftig auf unser Arbeitssystem hat. Also wie wird der Arbeitsmarkt aussehen? Wie hoch wird die Arbeitslosenquote sein? Wie viele Menschen gehen vielleicht in eine Nachqualifizierung? Wie viele in eine Ausbildung, eher praktischer angelegt ist und wie viele ins Studium. Das werden so Themen für die Zukunft sein. Ich glaube, Traumatisierung wird da auch noch ein ganz großes Thema werden. Aber das besprechen wir mal irgendwann in einer anderen Folge.
Ja, ich würde sagen, so in so 10 bis 15 Jahren, wenn auch dazu dann Studien vorliegen, dann können wir da nochmal eine Sendung
drüber machen. Dann machen wir nochmal einen Podcast drüber. Bis dahin bin ich dann, weiß ich nicht, du bist dann Head of Personalentwicklung und ich bin dann, weiß ich nicht,
das bin ich ja jetzt Therapeut. Schon.
Wunderschön. Okay, super. Ich würde sagen, eine Stunde 13. Wir kommen zum Schluss. Es war schön. Ich hoffe, ihr kommt gut in die neue Woche rein. Jetzt gestärkt mit mehr über Interventions- und Präventionsprogrammen und den aktuellen Zahlen. Könnt ihr ja mal ein bisschen klugscheißen.
Genau so ist das. Ich wünsche euch auch einen wunderbaren Start in die nächste Woche. Und apropos nächste Woche hören wir uns dann natürlich wieder. Dann bereits wieder mit einem Monatsrückblick, denn Februar ist dann ja auch schon wieder vorbei. In diesem Sinne.
Aber nicht mehr per Fernaufnahme, sondern in der
Stadt. Ja, in diesem Sinne, macht's gut. Liebe Brainies, viel Spaß beim Anhören und bis nächste Woche. Tschüss.